Börsenradio Network AG. Marktbericht.
Wir haben keine Angst vor dem momentanen Bullenmarkt. Wir glauben, der ist schön am Laufen. Was wir sehen von der KI-Überwachung, von der Risikoseite her, ist alles im grünen Bereich. Es gibt für uns keinen Grund, hier jetzt kurzfristige Gewinne mitzunehmen.
Das war Christoph Gumm, CEO und Gründer von Private Alpha in der Schweiz. Er hebt KI im Fondsmanagement auf die nächste Stufe. Mehr dazu gleich im Marktbericht. Außerdem analysieren wir gemeinsam mit unseren Experten die Entscheidungen der Notenbanken Japan, England, USA und in der Schweiz. Sie hören jeweils Auszüge. Für die kompletten Interviews registrieren Sie sich bitte bei börsenradio.de. Unser Marktbericht heute wieder von Andreas Groß und meinem Kollegen Peter Heinrich. 70 Jahre lang war Adidas der Ausrüster der deutschen Fußballnationalmannschaft. Hatten gewonnen und hatten verloren. Den Deal hatte Adolf Adidasler selber eingefädelt. Jetzt ist Schluss. Einfach so. Über Nacht. Der DFB geht eine neue Beziehung ein mit Nike für 100 Millionen Euro im Jahr. Auch in der Firmenzentrale in Herzogenaurach ist man fassungslos. Auch dort ist man offensichtlich überrumpelt worden. In einem kurzen Statement lässt Pressesprecher Jan Runau das Börsenradio wissen: Unser Vertrag mit dem Deutschen Fußballbund läuft bis Ende 2026. Wir sind vom DFB gestern darüber informiert worden, dass der Verband ab 2027 einen neuen Ausrüster haben wird. Zitat Ende. Das muss man erstmal sacken lassen. Adidas dagegen legen stärker als der Markt zu. Der DAX selber liegt kurz vor Handelsschluss 0,2% im Plus bei 18.210 Punkten, lässt sich also von einer schwächelnden Wall Street nicht beeindrucken.
Ja, hallo, Jochen Stanzl hier von CMC Markets in Frankfurt.
Nach oben ausbrechen, das macht der DAX auch, und zwar seit Wochen, mehr oder weniger jeden Tag. Ich schaue jetzt gerade mal drauf, wir sind im Tageshoch 18.206 Punkte, wenn ich das hier richtig erkenne. Also neues Rekordhoch jetzt wieder gemacht. Wo soll das noch hinführen? Es gibt ja viele Analysten, da haben wir jetzt schon das Jahresziel erreicht.
Ich war tatsächlich mit einem Jahresziel noch mal optimistischer. Muss es jetzt nicht anpassen, aber jetzt erstmal für diesen Schwung, den wir seit Oktober hatten, diese Aufwärtsbewegung, lässt sich jetzt nicht mehr noch höhere Ziele erstmal ermitteln. Das ist das, was ich aus Sicht der Charttechnik sagen kann. Man hat also damals im Oktober eine Bodenbildung gesehen, ein 1, 2, 3 Tief. Und das maximale rechnerische Ziel aus diesem Boden von damals lag schon damals bei 18.156 Punkten. Kein Mensch hätte gedacht, dass wir da so schnell hinkommen. Jetzt sind wir aber dort, sind sogar ein paar Punkte drüber. Ab jetzt gilt es für mich aus Sicht der Charttechnik zu achten darauf, was kommt jetzt als nächstes. An solchen Phasen, an solchen Punkten können zwei Sachen passieren. Der Markt holt einfach nochmal neuen Schwung, steigt einfach weiter, macht so ein Trendfortsetzungsmuster und bleibt über der 18.156 und macht quasi nochmal einen kräftigen Impuls nach oben. Dann müsste man neue Ziele ermitteln. Oder was eben hier mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit auch passieren kann, ist, dass wir eben einen kräftigeren Abwärtsimpuls sehen, eine obere Trendwende sehen und dann erstmal eine Rallye-Pause für mehrere Wochen, vielleicht für mehrere Monate. Ja, aber jetzt sind wir erstmal dort. Das ist erstmal eine super starke Entwicklung. Absolut phänomenaler Bullenmarkt, den wir da gesehen haben. Und jetzt sind wir eben dabei, gerade die Situation zu beobachten. Über die nächsten Tage, die nächsten ein, zwei Wochen werden super wichtig, super entscheidend werden, weil das eben sehr viele Infos auch geben wird, was der Markt jetzt als nächstes im Schilde führt.
Das Börsenradio Nummer 1, Börsenradio Network AG.
Mein Name ist Christoph Gumm, ich bin CEO und Co-Founder von Private Alpha und der Börsen-KI Caesar DPT.
Andreas Groß aus dem Studio vom Börsenradio. Und Christoph, unser letztes Interview war gewesen wenige Tage vor dem Fondskongress in Mannheim. Und da hast du uns alle so richtig heiß gemacht, einen richtigen Teaser gesprochen. Ihr stellt in Mannheim die neue KI 4.0 vor. Ich habe alles versucht, um dir Informationen aus der Nase zu ziehen. Eisern hast du gesagt, nein, das gibt's dann erst nächste Woche. So, diese nächste Woche ist vorbei, die liegt hinter uns. Was kann der neue Caesar besser?
Ja, der Caesar hat eine neue Endung bekommen, eben DPT, Deep Pattern Transformer, eine tiefe Mustererkennung, eine automatisierte tiefe Mustererkennung, ein eigenes Transformer-Modell, eines der ersten Transformer-Modelle für die Zeitreihenanalyse. Wir kennen ja ChatGPT, eben Generative Pre-trained Transformer, und wir wollen da einen echten Standard setzen, einen Industriestandard, wie wir Finanzindikatoren, wichtige Wirtschaftsindikatoren auswerten. Das machen wir jetzt mittlerweile schon seit wieder fast 2 Monate im Live-Betrieb für alle unsere Premium-Kunden im Research, und wir haben es schon seit über 6 Monaten natürlich intern im Betrieb, und das Research, wir reden noch, glaube ich, kurz nachher drüber, das erste Quartal, kann sich sehen lassen bei uns.
Und was machen die großen Schiffe? Apple hast du schon angesprochen, das klang jetzt so, als ob Apple hinten runterfällt, oder der Burggraben bei Microsoft, läuft der so langsam voll?
Also es ist natürlich, jede Mac7-Aktie hat ihren Burggraben. Also ich, von dem Mac7 finde ich die Apple momentan wirklich beeindruckend schwach. Ich weiß nicht, was der Tim Cook die ganze Zeit mit seinen AI-Jungs macht. Also der Zug fährt völlig bei Microsoft, der fährt völlig bei Alphabet, bei Amazon, bei Nvidia, aber definitiv momentan nicht bei Apple. Also Microsoft hat jetzt eben auch den AI-Computer vorgestellt gestern. Es geht Schlag auf Schlag in dem Sektor, und man muss positioniert sein. Ansonsten wird die Renditekurve dieses Jahr, wenn man im Oldschool-Bereich unterwegs ist, Old Economy, wird man keine Punkte sammeln.
Was heißt das genau? Was kommt nach diesem goldenen Jahresanfang? Was bedeutet das fürs Depot?
Viele reden ja von Gewinnmitnahmen, und jetzt ist der Hype da. Wir sind im Hype. Wir sind jetzt in dem neuen Markt 2.0, im Dotcom-Boom 2.0, und jetzt sind wir ganz in der Spitze oben. Das sehen wir gar nicht so. Man muss sich ganz genau anschauen, welche Firmen davon profitieren, wie die Bewertungen sind. Klar, aus 25 Jahren Erfahrung im Team pro Mann haben wir da die Human Intelligence und die KI Intelligence, die wir zusammenbekommen. Und wir lassen uns da weiter guiden. Wir haben keine Angst vor dem momentanen Bullenmarkt. Wir glauben, der ist schön am Laufen. Was wir sehen von der KI-Überwachung, von der Risikoseite her, ist alles im grünen Bereich. Es gibt für uns keinen Grund, hier jetzt kurzfristige Gewinne mitzunehmen. Unsere Kunden werden täglich, wöchentlich und monatlich begleitet. Und dafür stehen wir, für top aktuelle Informationen, top aktuelle Analysen, so tief wie es keiner am Markt macht. Und ja, definitiv ein großer Mehrwert, mittlerweile eine KI-Unterstützung zu haben.
Keine Angst vorm Bullenmarkt, auch am Freitag. Das passt zu den starken Signalen eines freundlichen IFO-Geschäftsklimaindex. Der berühmte Silberstreif zeigt sich am Horizont. Die Schlusskurse in Frankfurt vom Freitag: DAX plus 0,2%, 18.206 Punkte. Beim MDAX geht sogar 0,6% nach oben, 26.223 Punkte.
Hallo, mein Name ist Felix Herrmann. Ich bin Chefvolkswirt bei der Aramea Asset Management AG in Hamburg.
Andreas Groß grüßt zurück aus dem Studio von Börsenradio. Felix, es ist ja die Woche der Notenbanken, die jetzt heute am Freitag hinter uns liegt. Japan, US-Fed, Bank of England, Schweizerische Nationalbank. Gehen wir es mal der Reihe nach durch. Ich denke, die größte Überraschung war gleich Japan zu Beginn der Woche. Man sprach auch von einer historischen Entscheidung. Warum?
Für uns war es ehrlich gesagt keine große Überraschung. Der Chef der japanischen Zentralbank hat ja schon so ein bisschen darauf hingeguidet, dass die Geldpolitik ein Stück weit normalisiert wird, beziehungsweise normalisiert werden soll jetzt in den nächsten Monaten. Im Prinzip stand nur noch die Frage im Raum, ob es jetzt diese Woche passiert oder auf der nächsten Sitzung. Was wir dann erlebt haben, war allerdings aus Marktsicht ein bisschen enttäuschend. Das sieht man dann beispielsweise oder hat man dann auch ablesen können an der Entwicklung des Yen. Denn der Zinsanstieg, den wir gesehen haben, beziehungsweise eben sozusagen die Rückkehr in ein positives Leitzinsterrain, hat nicht vermocht, den japanischen Yen zu stützen. Im Gegenteil, wir haben eher eine weitere Abwertung gesehen, sind jetzt im Verhältnis zum US-Dollar mehr oder weniger auf den Lows, die wir im Herbst gesehen haben. Insofern kann man eher sogar sagen, der Markt hat noch ein bisschen mehr erwartet, beziehungsweise eben auch eine stärkere Guidance dahingehend, wie es denn jetzt mit den Leitzinsschritten in der nächsten Zeit weitergeht. Man muss klar sagen, der binnenwirtschaftliche Inflationsdruck in Japan, der ist mittlerweile dann doch relativ hoch. Ja, wenn man sich die Lohnabschlüsse anschaut, zuletzt die großen Gewerkschaften, was die an Lohnwachstum heraushandeln konnten, das war doch schon recht saftig. Aber es war natürlich irgendwo auch klar, dass die japanische Zentralbank letzten Endes nicht zu hawkisch daherkommen konnte, denn jede zu hawkische Reaktion der Zentralbank hätte womöglich dazu geführt, dass der Yen stärker aufwertet, dass sozusagen die japanische Währung stärker ist und dementsprechend japanische Verbraucher letztlich im Ausland günstiger einkaufen können aufgrund der starken Währung. Und das hätte dann in gewisser Weise diesen Inflationsanstieg oder diese Rückkehr des Inflationspflänzchens in Japan ein Stück weit gefährdet. Insofern Wenn man ein Stück zurück macht, war die Kommunikation bzw. die Art und Weise, wie jetzt eben auch diese Zinswende kommuniziert wurde, recht geschickt. Insofern ja, muss man wahrscheinlich auch immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass weitere Schritte, die womöglich folgen, jetzt auch nicht unbedingt dazu dienen, den japanischen Yen deutlich weiter zu stützen. Also das ist zumindest unsere Erwartung.
Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.
Ja, hallo, Jochen Stanzle hier von CMC Markets in Frankfurt.
Frankfurt gestern mit einem Börsengang. Douglas ist an die Börse gegangen, wieder an die Börse gegangen, muss man ja sagen. Ach, das hat sich nicht so richtig angelassen. Ne? Also man hat schon das untere Ende der Preisspanne anvisiert dann gehabt und dann ist der Kurs auch noch abgesoffen. Mit Ansage, dein Kollege Konstantin Oldenburger war ja im Vorfeld schon sehr skeptisch gewesen, auch bei uns im Programm. Warum? Ist Schuldentilgung offensichtlich kein überzeugendes Kaufargument?
Nein, das nicht. Und wir hatten auch den ersten Kurs gehabt bei 25,50 und ich hatte mir schon gedacht, so, oh, sie haben also nicht nur das nicht zu 30 verkauft, sondern zu 26 die Zuteilung gemacht und dann erster Kurs 25,50. Mich hat das ein bisschen erinnert an Porsche. Porsche, die ersten Tage war ja auch der Kurs zeitweise immer unter dem Zuteilungskurs. Nur gab es da eben die Underwriter, also nennt man ja die Banken, die Börsengänge an die Börse begleiten, hatten da einen Überschuss an Aktien, die sie quasi zugeteilt hatten. Green Shoe nennt sich das. Die haben also mehr Aktien verkauft, als eigentlich da waren und waren quasi in diesen Aktien short und haben dann diese Short-Positionen genutzt, um Stützungskäufe bei Porsche zu machen. So ist die Porsche-Aktie immer wieder auf diesen Emissionskurs zurückgegangen und ist dort stehen geblieben. Ja, wie magisch fast schon konnte man das anschauen. Da waren eben Stützungskäufe. Und dann irgendwann kam eine positive Tendenz und die Porsche-Aktie hat eine Rallye nach oben gemacht. Sehr positive Entwicklung. Und genau diese Stützungskäufe hat man nicht gesehen. Nicht nur sind die 26 nicht gehalten worden, man hat einen ersten Kurs bei 25,50 zugelassen, dann ging es auf 25 runter. Da ist überhaupt nichts mit Stützungskäufen. Und Anleger, die eben ja, das sehen, die sagen, okay, ich setze meinen Stopp, dann ich gehe raus. Ja, ich gehe raus. Und das ist das, was auch passiert ist. Jetzt sind wir unter 22 Euro.
Ja, aber warum will jetzt keiner diese Aktie haben? Die waren ja schon mal an der Börse, sind von der Börse genommen worden, kamen jetzt wieder zurück, haben irgendwo einen riesen Schuldenberg. Offensichtlich zündet das Thema nicht. Ist das Geschäftsmodell nicht tragfähig?
Das Geschäftsmodell ist tragfähig, finde ich schon, aber es wird halt einfach belastet durch die Schulden und Schulden kosten einfach Geld, weil für die Schulden natürlich ein Zins zu bezahlen ist, der immer noch sehr, sehr hoch ist. Die EZB beabsichtigt zwar vielleicht im Juni die Leitzinsen zu senken, der Marktzins ist ja auch zurückgekommen, man möchte jetzt ja auch die bestehenden Zinsen refinanzieren, sodass die Schuldenlast ein bisschen zurückgeht, aber der richtige Befreiungsschlag ist jetzt nicht geglückt. Sondern es ist nur so ein bisschen aufatmen. Das sehen eben die Anleger, wird sehr viel von dem Gewinn, den Douglas ja definitiv zuletzt gemacht hat, wird verwendet, um einfach Schulden zu tilgen und Zinsen zu bezahlen, insbesondere Zinsen zu bezahlen. Also das ist so ein Damoklesschwert über der Douglas-Aktie. Zwei Damoklesschwerte, muss man sagen. Das eine sind die Schulden, das andere ist CVC, ist eine Private Equity Gesellschaft, die eben auch diese ganze Restrukturierung gemacht hat, die sehr viel Geld investiert hat und die jetzt immer noch Mehrheitsaktionär sind. Und eine typische Haltedauer von der Private Equity Gesellschaft sind 10 bis 12 Jahre. CVC ist jetzt bei Douglas schon 10 Jahre drin, also die dürften dann eher schrittweise aussteigen. Die Lockup-Periode wird in 6 Monaten enden, ab dann können sie Aktien verkaufen. Und es ist auch zu erwarten, dass genau das auch kommen wird. Also das sind so diese zwei Faktoren, die den Anlegern hier einfach den Spaß an der Aktie ein bisschen verhagelt haben.
Douglas-Aktien unter 22 Euro, noch einmal 5% weniger. Mehr Spaß haben Anleger bei Rheinmetall. Die Aktie erstmals über 500 Euro geklettert. Vor 2 Jahren stand sie bei 100 Euro. Auch in der zweiten Börsenreihe läuft Rüstung. Hensoldt kratzen an der 40-Euro-Marke 6% plus. Die DHL-Aktie macht Boden gut nach freundlichen Zahlen des US-Konkurrenten FedEx.
Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.
Ja, schönen guten Tag, Herr Groß. Mein Name ist Matthias Zieschank. Ich bin CFO der Fraport AG seit 2007.
Also Sie müssen ja gar nicht weltweit telefonieren, um mit Großaktionären zu sprechen. Das ist ja fast ein Ortsgespräch. Also Frankfurt und Hessen sind ja Großaktionäre. Insofern ist ja diese Frage, ob Dividende ja oder nein, auch eine politische Frage. Also Ihr CEO, der Schulte, gibt er die Schuld auch dieser schleppenden Erholung, über die wir eingangs gesprochen haben, was die Passagiere angeht, auch der Politik? Stichwort Gebühren und Luftverkehrsabgabe, die noch weiter steigen soll. Lassen Sie sich auf diese politische Bühne jetzt führen?
Selbstverständlich. Also das ist Common Sense in Deutschland, in der ganzen Industrie, bei den Airlines, bei den Airports. Wir haben einfach Standortverschlechterungen. Die sind einmal getrieben durch die von Ihnen bereits erwähnten Gebühren. Also das heißt, durch staatliche Kostensteigerungen verteuern wir unseren Standort. Als zweites kommt hinzu, wir haben auch, das kann man auch ganz offen sagen, wir haben Tarifabschlüsse. Die sind exorbitant in der ganzen Branche. Wir sind teilweise im zweistelligen Bereich, was Entgeltsteigerungen anbelangt, also beim Bereich Personalaufwand. Das führt auch nochmal zu Standortverteuerungen. Und es ist ganz klar, es gibt eine Preiselastizität der Nachfrage, die mag noch relativ gering sein, weil einfach Fliegen in der Prioritätsskala ganz oben ist. Aber nichtsdestotrotz wirkt das Ganze. Und wenn andere Standorte insgesamt deutlich günstiger sind, wird das auch perspektivisch dazu führen, dass dann dort mehr geflogen wird. Wenn man das politisch will, ist dann auch eine Entscheidung, aber die ist nicht in unserem Ermessen. Aber wir stellen das klar dar und sagen momentan, dieser gesamte Standort ist ja nicht nur die Fliegerei, verteuert sich überproportional und das ist perspektivisch nicht gut.
Und haben Sie dann mit dem CDU-regierten Hessen auch einen entsprechenden Fürsprecher und Mitstreiter in Berlin in den entsprechenden Diskussionen?
Das haben wir, weil ja, sagen wir, in der Tat ja die Landesregierung sehr nah am Puls der Wirtschaft sind, ein vollstes Verständnis haben. Aber wir haben ein föderalistisches System und Sie haben natürlich das Auseinanderfallen der sehr pragmatischen Politiker auf der Landesebene und dann haben Sie eben Berlin. Und da kann man ganz offen sagen, dass wir da nicht immer ganz glücklich sind mit den Entscheidungen, die dort getroffen werden, zu Lasten der Branche, die wir ganz klar adressieren, diese Punkte, aber per heute keinerlei vielleicht verbale Bekundungen, dass das vollstes Verständnis dafür ist, aber das Ganze münzt sich nicht in der Tat um.
Hallo, mein Name ist Richard Dietrich, ich bin Chief Customer Experience Officer der Börse Stuttgart, Kurzfassung Mädchen für alles, habe dort lange Zeit das Beschwerdemanagement geleitet und bin jetzt in allen Fronten unterwegs, sei es jetzt um Digitalisierung, sei es Marketing, sei es Produkte, alles wo der Kunde irgendwo involviert ist. Und ich habe jetzt die Ehre, mit dir ein kleines Interview zu führen.
Lass uns switchen zu Bitcoin. Gestern Abend gab es eine Abendveranstaltung hier vor dem Börsentag. Ja, und wir waren an einem Tisch und da kam Heiko Thieme dazu und ihr habt euch über Bitcoin unterhalten. Und der Heiko sagt, ja, Bitcoin ist ja nichts wert, ist no valeur, da steckt nichts dahinter. Und ich sage, Moment, das sehe ich aber ganz anders. Also jetzt spiele ich mal die Non-Valeur-Seite. Bitcoin ist doch nichts wert, oder?
Ja, richtig, genauso wenig wie Gold.
Ja. Kann ich Bitcoin mit Gold vergleichen?
Ich persönlich mache das jetzt schon seit 5-6 Jahren. Seit 2 Jahren merkt man es auch in der Community, der Finanzwelt, dass da mehr und mehr Parallelen gezogen werden. Aber ich habe das schon vor 5 Jahren angefangen, weil ich finde, es gibt unglaublich viele Parallelen zwischen Gold und Bitcoin. Weil es an sich, also ganz ehrlich, Gold braucht man an sich nur, um es aus der Erde rauszugraben und nachher im Tresor der Erde wieder einzugraben, Zentralbanken kaufen. Letztes Jahr war der größte Einkauf von Zentralbanken an Gold, also es wird einfach nur als Wertspeicher gesehen.
Und ja, gut, aber mit Gold kann ich ja seitdem
4000 vor Christi ungefähr.
Ägypter ja wahrscheinlich ihre Pyramiden gebaut haben, kann ich damit zumindest bezahlen. Also
nee, das ist genau, kannst du mit Bitcoin auch. Aber das ist der einzig große Vorteil bisher von Gold, die Geschichte. Dass man einfach sagen kann, beides muss sich etablieren, damit man einfach daran glaubt. Ja? Und man glaubt daran, dass Gold morgen auch noch was wert ist, so wie es gestern was wert war. Mhm. Und dieses Vertrauen muss Bitcoin erstmal schaffen.
Das wollte ich gerade sagen, weil bei Bitcoin, ich glaube, ich habe eine hohe Akzeptanz. Jeder versteht Gold und jeder würde Goldmünzen auch nehmen, selbst wenn mal ein Stromausfall wäre.
Ich würde dann lieber Schnaps, Zigaretten und was zu essen nehmen. Gold kannst du dann behalten. Also ganz ehrlich, wenn es wirklich auf die Krise ankommt, dann ist Gold auch nichts mehr wert. Dann sind Naturalien wichtig.
Ja gut, aber ich kann ja Gold umtauschen in Naturalien.
Dann wird aber jeder sagen, bring mir die Naturalien, ich will kein Gold. Also ich glaube ganz ehrlich, wenn es wirklich
eine Krise... Wenn ich jetzt ein paar Goldmünzen hätte, dann kann ich ja zum Bauern gehen und meine Kartoffeln dafür...
Ich glaube, der möchte dann irgendwas anderes dafür getauscht haben, was ihm sinnvoll erscheint und nicht Gold, weil das kannst du dann nicht essen. Aber du hast recht, Gold ist einfach von der Geschichte her schon lange etabliert und hat immer als Tauschmittel funktioniert. Bin ich ganz klar bei dir und das ist der einzige Vorteil von Gold. Parallelen vielleicht, um das kurz abzuschließen, sind natürlich, beides ist leicht aufbewahrbar, beides ist leicht teilbar, beides wird nicht schlecht. Beides hat halt eine gewisse physikalische Begrenzung, dass man halt sagt, es gibt halt nur, bei Gold weiß man es nur ungefähr, so ganz grob, das ist immer so ein Schwimmbecken, viel Gold gibt es auf der ganzen Welt, ja. Lass mal ein Meteor auf die Welt krachen aus Gold, dann ist das Ganze halt auch wieder anders. Oder wenn der Goldpreis hoch genug ist, plötzlich fängt man an, in der Tiefsee nach Gold zu forschen und zu suchen. Oder in der Antarktis, wenn der Preis hoch genug ist, dann lohnt sich auch teure Förderungsmittel, siehe Fracking in den USA. Und bei Bitcoin kann ich ganz genau sagen, 21 Millionen, da ist der Deckel drauf. Ich kann dir genau sagen, wie viel haben wir bereits gefördert. Ich kann dir fast genau sagen, bis wann der letzte Bitcoin geschürft ist. Und eins ist ganz klar, wir sind schon wirklich am letzten 1,x Millionen dran, die gerade noch gefördert werden. Viel gibt es da nicht mehr Neues dazukommt. Und seit diesem Jahr ist halt einfach die Nachfrage plötzlich eine ganz andere, weil da nicht mehr Lieschen Müller und ich und du unterwegs sind, sondern wirklich die Großinvestoren aus den USA einen Zugang bekommen haben. Und das macht das aktuelle Jahr natürlich so spannend.
Ich bin Andreas Groß, die Stimme von Börsenradio. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend, ein tolles Wochenende. Vielleicht finden Sie ja Zeit oder Gelegenheit, uns weiter zu empfehlen, uns zu verlinken oder uns besonders positiv zu bewerten.
Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.